Lasst uns Gottes Wort in Jesaja Kapitel 53 aufschlagen. Dies ist unsere sechste Reise in dieses wunderbare Kapitel. Mit jeder Woche, die vergeht, während ich den hier vorliegenden Text und all seine Spuren zu anderen Abschnitten studiere, werde ich daran erinnert, wie unergründlich dieses Kapitel wirklich ist. Man könnte ein ganzes Leben damit verbringen, sich mit all den Dingen zu beschäftigen, die in diesem großartigen Kapitel angedeutet und veranschaulicht werden. Jesaja 53 stellt jeden Prediger vor die Herausforderung, sich selbst so zu sammeln, dass es nicht zu umständlich wird und man den Hauptpunkt verfehlt. Dagegen kämpfe ich an. Zugleich gibt es eine weitere Herausforderung für mich. Normalerweise bereite ich mich darauf vor, eine vollständige Predigt mit einem Anfang, einem Ende und einer Mitte zu haben. Das hatte ich letzte Woche vorbereitet, um die Verse 4 bis 6 zu behandeln, aber das habe ich nicht geschafft. Ich habe die Verse 4 und 5 zu zwei Dritteln behandelt, aber für Vers 6 hat die Zeit nicht mehr gereicht. Ich habe also noch ein Drittel der Predigt übrig. Was also tun? Das ist für mich eine großartige Gelegenheit, um Dinge einzubringen, die wirklich notwendig und hilfreich sind. Das erlaubt mir, eher aus der Not heraus als aus beabsichtigter Planung heraus, eine Richtung einzuschlagen. Das werde ich heute Morgen mit euch tun. Für mich ist es immer hilfreich, mir einen Text aus der Vogelperspektive anzuschauen. Je höher ich über diese Passage hinauskomme, desto größer ist die Bandbreite dessen, was ich sehe. Ich liebe es, in 12.000 Metern Höhe über dem Text zu fliegen und alles von 1. Mose bis Offenbarung sehen zu können. Und dann aus dieser Höhe herabzusteigen, das Fahrwerk auszufahren und dann bei dem Text zu landen, den wir gerade betrachten. Genau das werden wir tun. Ich möchte euch mit in die Vogelperspektive nehmen. In aller Kürze werden wir dann das Fahrwerk ausfahren, bei Jesaja 53 landen und unser Verständnis der Verse 4 bis 6 abschließen. Ich möchte jedoch von einer viel breiteren Perspektive ausgehen. Die Geschichte des jüdischen Volkes ist die bemerkenswerteste ethnische Geschichte in der Weltgeschichte. Aus ihrer Sicht ist es eine lange und erstaunliche Saga des Überlebens. Wenn man bedenkt, dass es immer noch Juden auf der Welt gibt, und zwar 14 oder 15 Millionen, dann muss man verstehen, dass sie überlebt haben, obwohl alle Chancen gegen sie standen. Niemand von euch hat jemals einen Hiviter, Jebusiter, Perisiter, Amoriter oder einen anderen Iter aus dem Alten Testament getroffen, denn sie sind längst verschwunden. Aber wir haben heute Israeliten, die hier sitzen, und viele von ihnen sind in unserer Gemeinde, und es gibt viele von ihnen auf der ganzen Welt. Sie sind der reine Stamm der Juden, der durch die Geschichte des Alten und Neuen Testaments bis in die heutige Zeit hineingeht. Aus ihrer Sicht ist es eine großartige Geschichte des Überlebens. Aus der Sicht Gottes ist es jedoch eine erstaunliche Geschichte der Bewahrung. Man könnte die menschliche Seite des Ganzen hervorheben. Man könnte sagen, dass dieses Volk sich so sehr für seinen Fortbestand und seine Existenz einsetzt, dass dies das beste Beispiel für den Überlebenswillen aller Völker in der Weltgeschichte sei. Aber vom göttlichen Standpunkt aus betrachtet, müssen wir das ein wenig abschwächen. Es ist keine Geschichte, menschlichen Willens zu überleben oder als Nation zusammenzuhalten. Es ist vielmehr eine Geschichte göttlichen Schutzes und göttlicher Bewahrung. Es gibt immer noch Juden in der Welt, weil Gott dafür gesorgt hat, dass es noch Juden in der Welt gibt. Sie sind immer noch ihrem Stamm zuzuordnen, auch wenn sie nicht wissen, zu welchem Stamm sie gehören. Die Aufzeichnungen wurden nämlich im Jahr 70 nach Christus zerstört, als die Römer den Tempel zerstört haben. Gott weiß, zu welchem Stamm sie gehören. Gott wird diese Stämme identifizieren und aus jedem Stamm 12.000 erwählen, die die 144.000 Juden bilden, die am Ende der Menschheitsgeschichte das Evangelium verkünden werden. Sie werden auch in der Zeit der Trübsal, also kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, mit ihren ursprünglichen Stämmen identifiziert werden können. Sie stellen eine bemerkenswerte Geschichte dar. Ja, es gibt eine menschliche Komponente bei diesem Überleben, aber viel wichtiger ist jedoch, dass sie auf bemerkenswerte Weise den Schutz und die Bewahrung durch Gott erzählen. Gott hat sie in seiner Vorsehung beschützt und bewahrt. Genauer gesagt dadurch, dass er die Umstände so bestimmt hat, dass sie überleben. Aber er hat sie auch mehrfach durch Wunder beschützt, indem er den normalen Lauf der Geschichte und den Lauf der Dinge in der Welt zu ihrem Schutz außer Kraft gesetzt hat. Ein Beispiel dafür ist die Teilung des Meeres, damit sie beim Auszug aus Ägypten trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Gott hat also auf zwei verschiedene Arten dafür gesorgt, dass die Juden nicht ausgestorben sind. Durch seine Vorsehung, mit der er Umstände bestimmt, und durch seine wunderwirkende Kraft, mit der er Naturgesetze außer Kraft setzt. Das ist bemerkenswert. Zunächst einmal, weil es sich um eine kleine Gruppe von Menschen handelt. Sie sind eine kleine Gruppe von Menschen. Sie sind in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Volk. Was die Menschheit betrifft, so sind sie die edelsten unter allen. Sie sind ein sehr außergewöhnliches Volk. Aber sie sind von Gott für seine eigenen Zwecke auserwählt worden. Sie sind, was sie sind, nicht weil sie es verdient haben, auch nicht, weil sie es erreicht haben, sondern sie sind, was sie sind, weil Gott es so beschlossen hat. Sie sind von Gott auserwählt worden, um als Nation gesegnet zu werden und um ein Segen für die Welt zu werden. Weil sie von Gott für einen noch nicht erfüllten Zweck auserwählt wurden, sind sie die Zielscheibe der Feinde Gottes. Sie sind die Zielscheibe von Satan, dem Erzfeind Gottes. Sie sind die Zielscheibe der Dämonen, den Mitverschwörern und Verursachern aller übernatürlicher Bosheit in dieser Welt. Sie sind die Zielscheibe von Menschen, Menschen, die unter der Macht des Reiches der Finsternis stehen. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Versuche, auf dämonischer und menschlicher Ebene die Juden zu vernichten. Erfolglos. Aber die Mächte der Hölle und die Menschen, die diesen Mächten dienen, haben es besonders auf sie abgesehen, um die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Ohne Erfolg, sollte ich noch hinzufügen. Aber wenn man an ihre Geschichte zurückdenkt, versteht man, dass es sich um eine kleine Gruppe von Menschen handelt, die an einem sehr verwundbaren Ort im Nahen Osten leben. Sie sind umgeben von allen möglichen heidnischen Mächten, die sie schon immer auslöschen wollten. Dennoch haben sie überlebt. So viele Male hätten sie von der Bildfläche verschwinden können. Eine Hungersnot zur Zeit von Jakob und seinen Söhnen hätte sie töten können. Sie hätten durch den Hungertod wortwörtlich verschwinden können. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Gott hat einen der Söhne Jakobs durch Verrat nach Ägypten geschickt und ihm die Macht gegeben, Nahrung zu verteilen. Und sie wussten, dass es dort Nahrung gab. Josef war auf die Hungersnot in Ägypten durch einen Traum vorbereitet worden. Er konnte sogar andere Nationen mit Nahrungsmitteln versorgen, die ohne ihn vielleicht untergegangen wären. Gott setzte Josef hierhin, er machte ihn zum Traumdeuter, ließ ihn Ägypten auf eine Hungersnot vorbereiten und rettete so Jakob oder Israel. Und als die Brüder Josefs nach Ägypten herabkamen, um sich aus den Vorräten in Ägypten etwas Essbares zu kaufen, hätte Josef wütend und rachsüchtig sein können. Immerhin hatten sie ihn verraten und in die Sklaverei verkauft. Er hätte vielleicht beschließen können, seine Brüder zu töten. Aber auch das ließ Gott nicht zu. Gott wirkte durch das Mitgefühl und die Vergebung im Herzen Josefs, um seine Brüder zu verschonen und so die Familie zu erhalten. Diese Familie blieb in Ägypten und wuchs von einer kleinen Familie, Jakob und seiner Familie, zu mehreren Millionen Menschen heran. 2 Millionen Menschen im Land Goschen. 400 Jahre hat es gedauert, bis sich diese Nation entwickelt hat. Am Ende dieser Zeitspanne wurde Ägypten von Plagen heimgesucht. Diese Plagen hatten verheerende, tödliche Auswirkungen für die Ägypter. Diese Plagen hätten auch die Kinder Israels treffen können, wenn nicht Gott dafür gesorgt hätte, dass sie verschont blieben. Die Tötung der Erstgeborenen hätte die Juden in den Ruin treiben können, wenn nicht Gott eingegriffen und einen Weg gefunden hätte, die Erstgeborenen zu retten. Sie sollten das Blut eines Opferlammes auf den Türpfosten und die Oberschwelle streichen. Der Pharao hätte die fliehenden Juden massenhaft niedermetzeln können. Und das hat er sogar versucht, als er sie verfolgt hat. Doch Gott hat das Meer geteilt, sie durchziehen lassen und dann die gesamte Armee des Pharao ertränkt, als das Meer über ihnen zusammenbrach. Sie hätten in den 40 Jahren, die sie in der Wüste umherzogen, von der Bildfläche verschwinden können. Sie haben sich beschwert und rebelliert, sie haben gewaltig gegen Gott gesündigt und eine ganze Generation starb und ihre Leichen sind in der Wüste vertrocknet. Aber es gab einen Rest von ihnen, der unter der Führung von Josua in das gelobte Land gelangte. Als sie das Land Kanaan betraten, hätten sie erneut vernichtet werden können. Immerhin betraten sie als schwache Gruppe von Menschen ein Land, in dem sie gewaltigen heidnischen Feinden gegenüberstanden. Die wollten ihr Land und ihren Besitz nicht aufgeben. Sie hätten von jedem dieser Feinde, die das Land Kanaan, das sie erobern sollten und besetzt hielten, vernichtet werden können. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das nicht passiert ist. Das wurde gewissermaßen bildhaft dargestellt. Ein riesiger Goliath wird von einem Hirtenjungen mit einer Schleuder und einem Stein erschlagen. So war es. Israel war im Land Kanaan wie ein Hirte, der mit einer Steinschleuder gegen einen gewaltigen Riesen antrat. Und Gott hat dafür gesorgt, dass sie überlebt haben. Dies ist nicht nur die Geschichte menschlichen Überlebenwillens. Es ist die Geschichte göttlicher Bewahrung. Als sie in das Land kamen und sich dort niederließen, wurden sie über das Land verstreut und nach Stämmen aufgeteilt. Ihr erinnert euch sicherlich, was dann geschah. Sie haben sich in Götzendienst verstrickt. Sie sind abtrünnig geworden. Sie haben sich in die Anbetung falscher Götter verstrickt. Dann haben sie sich in Unmoral verstrickt. Dann wurde ihre Frömmigkeit oberflächlich und heuchlerisch. Sie wurden von der heidnischen Kultur aufgesogen und hätten verschwinden können, indem sie mit den übrigen Völkern verschmolzen wären. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das nicht passiert ist. Durch ihre Vermischung mit den Heiden hätten sie für immer verloren gehen können und ihre ethnische Zugehörigkeit hätte sich in Luft aufgelöst. Als sich das Königreich teilte, zogen 10 Stämme in den Norden und gründeten das spätere Israel. 2 Stämme blieben im Süden, nämlich Juda und Benjamin, die später als Juda bekannt wurden. In den folgenden Jahren gab es keinen einzigen guten König im Norden. Sie waren so rebellisch und böse, dass Gott das Gericht über sie brachte. Die Assyrer kamen 722 vor Christus, plünderten das Nordreich und nahmen alle gefangen, die sie nicht töteten. Diese Menschen kehrten nie mehr zurück. Sie verschwanden im Schmelztiegel der Nationen. Ihre Existenz verblasste. Die beiden Stämme im Süden blieben übrig. Mit ihnen auch die Menschen aus den anderen 10 Stämmen, die vor der Zerstörung des Nordreichs in den Süden flüchteten. So gab es nun im Süden Menschen aus allen Stämmen. Aber dann kamen um das Jahr 600 die Babylonier. Sie plünderten Jerusalem und metzelten die Menschen nieder. Diejenigen, die nicht getötet wurden, wurden nach Babylon verschleppt, wo sie sich mit der chaldäischen Kultur vermischen sollten. Menschen wie Daniel und seinen 3 Freunden wurden Namen gegeben, die nicht ihre eigenen waren. Sie erhielten Namen, die sie mit den chaldäisch-babylonischen Göttern in Verbindung brachten, und dann sollten sie in dieser Kultur ausgebildet werden. Das hätte das Ende sein können. Das gesamte Volk Gottes in Babylon hätte durch Mischehen und gemischte Religionen aufgesogen werden und für immer in der Geschichte der Menschheit verloren gehen können. Aber das ist nicht passiert. Sie wurde nie in die chaldäische Kultur aufgenommen. 70 Jahre später kehrte ein großer Rest von ihnen zurück und sie haben das Land neu aufgebaut. Das ist ihre Geschichte. In Persien wurde ein König eingesetzt. Sein Name war Xerxes. So würde man ihn auf Griechisch aussprechen. Sein anderer Name, unter dem ihr ihn wahrscheinlich eher kennt, ist Ahasveros. Er hat in Persien von etwa 486 bis 465 regiert, während die Juden noch immer in Persien ansässig waren. Es gab jedoch einen Völkermordversuch, angeführt von einem Mann namens Haman, der die Juden ausrotten wollte. Ihr erinnert euch an die Geschichte, denn sie wird im Buch Esther erzählt. Gott setzt Esther genau in einer Zeit wie dieser ein, um das jüdische Volk vor dem Völkermord im Land Persien zu retten. Gott musste die Vorsehung so lenken, dass der König, der einen Schönheitswettbewerb veranstaltete, Esther als Gewinnerin auswählte. Sie wurde seine Frau und durch ihre Gunst ihm gegenüber rettete sie ihr Volk. Jedes Jahr gibt es ein Fest, das die Juden feiern. Es heißt das Purimfest. Purim. Es ist ein Fest, das nicht biblisch ist. Es wurde nicht in die Heilige Schrift aufgenommen. Genauso wie Chanukka, ein anderes jüdisches Fest, das nicht aus der Heiligen Schrift stammt. Purim ist ein Fest, das ihr Überleben feiert. Es ist ein Fest zu Ehren von Esther und dem Überleben des jüdischen Volkes. Dann kamen die Griechen an die Macht und Antiochus Epiphanes griff die Juden an und schlachtete sie ab. Dann kamen die Römer im Jahr 70 nach Christus und metzelten Hunderttausende von Juden nieder. Sie zerstörten Jerusalem und den Tempel und zogen in den folgenden Jahren durch etwa 1000 Städte und Dörfer im Land Israel und massakrierten Menschen. 70 nach Christus ging es weiter. Die Geschichte ihres Überlebens ist eine erstaunliche Geschichte göttlichen Schutzes. Lasst uns vom Jahr 250 nach Christus abschließend zum Jahr 1933 gehen. Ihr könnt diese Geschichte nachlesen, sie ist sehr, sehr gut aufgezeichnet. Die Juden wurden an verschiedenen Orten angegriffen. Wir sprechen hauptsächlich von Europa, aber auch in und um Europa bis in den Nahen Osten und nach Afrika hinein. Die Juden wurden an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten angegriffen, aus Städten vertrieben, aus Ländern ausgewiesen, unter Androhung des Todes zur Konvertierung gezwungen, versklavt, geächtet, massakriert, ihr Eigentum wurde konfisziert, sie wurden gezwungen, Erkennungsmerkmale zu tragen, um gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden, und mussten tödliche Inquisitionen über sich ergehen lassen. Sie wurden mehrfach bei lebendigem Leib verbrannt, und zwar von 250 bis 1933. Und dann geht man weiter zu den Jahren 1938 bis 1945 und hat unter Hitler den Holocaust, bei dem mehrere Millionen Juden abgeschlachtet wurden. Heute sind sie das direkte Ziel von dem angesammelten Hass der islamischen Welt, die sie auslöschen und vom Planeten beseitigen will. Wenn man also über das Überleben der Juden spricht, dann spricht man über etwas, was wirklich erstaunlich ist. Und es ist mehr als nur ein Zeugnis ihres Überlebenswillens. Es ist ein Zeugnis davon, wie Gott sie bewahrt hat. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind ein kleines Volk. Sie sind kein mächtiges Volk. Zwar haben sie sich in der Gegenwart einige mächtige Waffen zugelegt, aber in ihrer gesamten Geschichte waren sie ein kleines, bedrängtes und militärisch gesehen eher schwaches Volk. Ja, sie hatten einen starken Lebenswillen, aber das ist noch lange keine Erklärung. Die Erklärung ist, dass Gott es so beabsichtigt hat. Warum haben sie als ethnisches Volk bis heute überlebt? Die Antwort ist, dass Gott seine Verheißung noch nicht erfüllt hat. Seine Verheißung an Abraham, seine Verheißung an David, seine Verheißung an die Propheten, Israel zu retten, Israel zu segnen und Israel zum Segen für die Welt zu machen. Das wird erst geschehen, wenn sie als Nation ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen. Und das wird in der Zukunft geschehen. Wir haben uns Sacharja 12, Vers 10 bereits angesehen. Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und eine Quelle der Reinigung wird sich für sie öffnen. Sie werden gerettet werden und durch sie wird die Welt gesegnet werden, wenn der Herr sein Reich bringt. Sacharja 12 bis 14. Die künftige Rettung Israels ist eine Verheißung im Alten und im Neuen Testament. In Römer Kapitel 11, einem sehr, sehr wichtigen Kapitel, spricht der Apostel Paulus über genau dieses Thema. Er sagt: Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das ist die Gemeinde. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt, wenn alle Auserwählten in der Gemeinde gesammelt sind, wenn das vollendet ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Paulus sagt, wie geschrieben steht, und zitiert dann aus Jesaja: Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das ist ein Zitat aus Jesaja 59. Paulus sagt also, dass es eine Zeit geben wird, in der die Gemeinde vollendet sein wird. Und dann, wenn das geschehen ist, dann kommt die Rettung Israels. Das ist der Bund Gottes mit ihnen. Sie werden für eine zukünftige Rettung aufbewahrt. Sie müssen gerettet werden, damit sie gesegnet werden können. Denn das war die Verheißung Gottes in 1. Mose 12, die er Abraham immer wieder gegeben hat. Nicht nur, damit sie gerettet und durch die Rettung gesegnet werden können, sondern auch, damit die Welt durch sie gesegnet wird. Wenn sie gerettet sind, kommt der Messias, richtet sein Reich auf und regiert in Jerusalem über Israel und die Welt. Israel wird zur mächtigsten und einflussreichsten Nation der Welt und setzt sich für Frieden und Gerechtigkeit ein. Sie werden nicht nur selbst gesegnet sein, sondern sie werden die Welt segnen. Das ist die Verheißung Gottes. Das hat sich nicht geändert und deshalb gibt es die Juden immer noch. Und es gibt noch eine weitere wichtige Tatsache, die zu berücksichtigen ist. Es wird von einer Nation gesprochen, die an und für sich verletzlich und schwach ist, und von einer Nation, die von Angriffen aus der Hölle und der Menschheit heimgesucht wird. Aber es muss auch von etwas anderem gesprochen werden, und das ist Folgendes: Sie haben nicht nur den Hass der Mächte der Hölle und den Hass der Mächte der Menschheit überlebt, sondern gleichzeitig standen sie auch unter göttlichem Gericht. Das sind drei Angriffe. Sie standen unter dem göttlichen Gericht. Das geht zurück auf 5. Mose, auf die Niederschrift durch Mose, als sie kurz vor der Einnahme des Landes standen. Gott sagte zu ihnen: Wenn ihr mir gehorcht, werdet ihr gesegnet werden. Erinnert ihr euch daran? 5. Mose 27 und 28. Wenn ihr mir gehorcht, werde ich euch segnen. Wenn ihr mir nicht gehorcht, werde ich euch verfluchen. Gott kündet sowohl den Segen als auch den Fluch an. Ihr könnt zurückgehen und es nachlesen. Das ist ihre Geschichte. Sie haben Gott nicht gehorcht und tun es auch weiterhin nicht. Sie sind ein verfluchtes Volk. Sie stehen unter dem Gericht Gottes. Gott bewahrt also genau die Menschen, die er verurteilt? Das hat er schon die ganze Zeit über getan. Er hat schon im Alten Testament damit angefangen, sie zu richten. Er hat sie die ganze Menschheitsgeschichte hindurch gerichtet und gleichzeitig durch dieses Gericht hindurch bewahrt. Das Gericht über Israel dauert bis heute an. Das Gericht über das jüdische Volk dauert bis heute an, weil sie Christus abgelehnt haben. In 1. Korinther 16, Vers 22 heißt es: Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Wegen ihres Ungehorsams in der Vergangenheit sind sie verflucht worden, aber sie sind doppelt verflucht, weil sie Jesus Christus abgelehnt haben. Wenn ihr euch Israel heute anseht, dann seht ihr ein Volk, das den Segen Gottes noch nicht erfahren hat. Es ist eine abgefallene Nation. Es ist eine Gruppe von Menschen, die Christus ablehnt. Ihre Religion ist nicht gottgefällig. Sie behaupten, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzubeten, aber sie tun es nicht. Sie können es nicht, denn man kann den Vater nicht ehren, wenn man den Sohn nicht ehrt. Sie sind untreu. Sie sind Gott gegenüber ungehorsam. Sie sind Feinde des Evangeliums, heißt es in Römer 11, Vers 28. Sie sind immer noch Feinde des Evangeliums. Sie leugnen die Trinität. Das jüdische Volk leugnet die Gottheit Christi. Sie leugnen die wahre Lehre des Alten Testaments und sie leugnen das gesamte Neue Testament. Das ist kein Handeln, das Segen bringt. Sie lehnen ihren Messias ab. Sie halten Christen für Gotteslästerer, weil wir einen Mann anbeten, der in ihren Augen selbst ein Gotteslästerer war. Sie folgen der Lüge, dass Errettung durch Werke, durch menschliche Anstrengung und durch Selbstgerechtigkeit komme. Sie sind also ein verfluchtes Volk, das in diesem Moment unter Gericht steht, aber gleichzeitig von Gott bewahrt wird. Würde man behaupten, dass es eine Nation immer noch gibt, die so schwach, so klein und so alt ist, dann würde allein die Geschichte aufzeigen, dass dies unsinnig sei. Wenn man dann noch die Tatsache hinzufügt, dass ihnen so gewaltige, übernatürliche und natürliche Kräfte entgegengesetzt worden sind, dann ist ihre Existenz absolut undenkbar. Wenn man dann noch bedenkt, dass Gott seit Jahrtausenden Gericht über sie hält, dann müsste man annehmen, dass ihr Überleben völlig, völlig unmöglich sei. Aber da sind sie. Und Gott hat sie bewahrt, um sie am Ende als Nation zu retten. In Lukas Kapitel 13, am Ende des Kapitels, blickt unser Herr auf Jerusalem, die Stadt, die gewissermaßen für die ganze Nation steht, und sagt in Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Sie waren kurz davor, ihn zu töten. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Das Haus ist immer noch verwaist. Das jüdische Volk ist verzweifelt. Sie haben keine Beziehung zu Gott. Es gibt gläubige Juden, die zum Glauben an Christus gekommen sind, die die Gemeinde bilden, Juden und Heiden. Aber ich spreche von der Nation selbst, von dem ganzen Volk. Dann sagt Jesus ihnen in Lukas 13, Vers 35, Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Es gibt also eine Zeit in der Zukunft, in der Israel auf Jesus Christus schauen und sagen wird, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Sie werden ihren Messias anerkennen. Davon hat Sacharja geschrieben. Es geschieht, wenn sie auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn, und sich ihnen eine Quelle der Reinigung öffnet. Das ist ihre zukünftige Rettung. Die Propheten des Alten Testaments haben darüber geschrieben, und sie haben es nicht undeutlich formuliert. Ich möchte euch zwei Abschnitte aus der Heiligen Schrift zeigen. Wir haben ja heute Morgen ein wenig Zeit. Deswegen werden wir das auch schaffen. Schlagt Hesekiel 36 auf. Es gibt natürlich noch zwei andere Propheten, die hervorstechen. Große Propheten wie Jesaja. Das sind Hesekiel und Jeremia. Und natürlich kann man noch Daniel dazu zählen. Aber Hesekiel und Jeremia waren etwa zur gleichen Zeit als Propheten unterwegs. Sie treten etwa 100 Jahre nach Jesaja auf und prophezeien genau während der Zeit, als die Babylonier angreifen. Hesekiel wird 597 in die Gefangenschaft verschleppt. Jeremia wird in eine Grube geworfen und flieht schließlich nach Ägypten. So waren sie noch am Leben, als der Holocaust der babylonischen Invasion eintraf. Ihre Prophezeiungen, ihre Botschaften, die sie von Gott empfangen haben, sind sehr wichtig und sehr relevant. Und sie wurden in einer Zeit der großen Krise verbreitet. In Hesekiel 36, Vers 16 ist eine sehr wichtige Erkenntnis zu finden. Das ist die Botschaft, die an das Volk Israel, das jüdische Volk, gerichtet ist. Vers 16. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Hier ist die Geschichte. Menschensohn. Das ist ein Titel, der Hesekiel gegeben wurde. Als das Haus Israel in seinem Land wohnte und sie es mit ihrem Weg und mit ihren Taten verunreinigten, so dass ihr Weg vor mir war wie die Unreinheit einer Frau in ihrer Monatsblutung. Das ist eine sehr krasse Beschreibung. Und es geht weiter. Da goss ich meinen Zorn über sie aus wegen des Blutes, das sie im Land vergossen hatten und weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. Ich zerstreute sie unter die Heidenvölker und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihren Taten. Und genau das ist passiert. Das ist die Diaspora und jeder Jude weiß das. Es hat mit der babylonischen Deportation angefangen. Einige sind zurückgekehrt, um die Nation wieder aufzubauen. Aber das war der Anfang der Zerstreuung. Wie wir alle wissen, wurden die Juden sogar nach dem Wiederaufbau und der Wiederherstellung des Volkes in die entlegensten Winkel der Welt zerstreut. Das ist Teil ihres Urteils. Aber Vers 20 sagt, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen. Wie haben sie das getan? Indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Was bedeutet das? Es bedeutet Folgendes. Als sie über die ganze Welt verstreut wurden, haben sie meinen heiligen Namen entweiht, weil die Menschen gesagt haben, was für einen Gott haben diese Menschen, der sie nicht einmal in ihrem Land halten kann? Sie haben Gott verhöhnt. Die Völker haben Gott verhöhnt. Der Gott der Juden wurde von den Völkern verhöhnt, unter die sie im Lauf der Menschheitsgeschichte zerstreut wurden. So sagt Gott in Vers 21, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Bedrängte Juden auf der ganzen Welt, die mit ihrer eigenen Existenz zu kämpfen hatten, hatten es schwer, den anderen Nationen die Größe, die Herrlichkeit und die Macht ihres Gottes zu vermitteln. Er konnte sie nicht einmal in ihrem eigenen Land halten. Wenn man heute jemanden im Nahen Osten fragen würde, wer hat den mächtigeren Gott, der Islam oder das Judentum? Was meint ihr, was sie sagen würden? Der Gott, der das Geld, die Waffen, die Macht, das große Volk und die Menschenmassen hat, das ist Allah. Das ist ein Bild dafür, dass der Name des wahren Gottes durch die Zerstreuung der Juden in der Geschichte entweiht wurde. In Vers 22 kommt dann ein Darum. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. In anderen Worten, ich muss etwas tun, um meinen Ruf wiederherzustellen. Genau das sagt Gott. Vers 23. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Der einzige Weg, wie ich meine Herrlichkeit unter den Nationen zur Schau stellen kann, ist, meine Herrlichkeit durch euch zur Schau zu stellen. Wie werde ich das tun? Erstens, Vers 24, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Wir haben einen Vorgeschmack erhalten, nicht wahr? Im Jahr 1948 sind sie zurückgekehrt und haben ihr Land neu gegründet. Das ist eine Tatsache, eine unbestreitbare Tatsache. Sie sind da. Das ist nicht die Rettung Israels, sondern lediglich eine Vorschau und ein Hinweis auf das, was noch kommen wird. Ich bringe euch zurück, und dann wird es geschehen. Wenn ich euch zurück ins Land bringe, und wir können zuschauen, wie es eintrifft, nicht wahr? Juden aus der ganzen Welt, die einwandern und herbeiströmen. Einige von ihnen kommen sogar jetzt als Einzelne zu Christus. Einige von ihnen nehmen jetzt das Evangelium an. Sie nehmen Jesus als ihren Messias an. Aber die Nation als Volk bleibt gegen Christus verhärtet. Aber dieser Tag wird in der Zukunft kommen. Gott spricht über das Volk, die Nation, das Haus Israel in Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist eine Botschaft der Rettung. Das ist beeindruckend. Aus Sorge um seinen eigenen heiligen Namen, um seine Treue zu beweisen und seine Herrlichkeit zu demonstrieren, wird Gott eines Tages die Juden retten. Er ist bereits dabei, sie wieder zu sammeln, und in Zukunft wird er sie retten. Schaut euch nun die Komponenten an. Das sind Elemente der Erlösung. Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Das ist, was die Erlösung ausmacht. Es ist die Waschung der Wiedergeburt. Es ist die Reinigung, die Heiligung. Dann sagt er in Vers 26, ich will euch ein neues Herz geben. Das ist die Wiedergeburt. Man könnte sagen, dass Reinigung die Heiligung beschreibt, und das neue Herz, die Wiedergeburt. Ein neues Herz bedeutet neues Leben. Ich gebe euch einen neuen Geist, eine neue Gesinnung, eine neue Einstellung, eine neue Natur. Das ist Bekehrung. Einen neuen Sinn, neue Empfindungen. Ich werde dir neue Kraft geben. Eine neue Kraft, welche? Ich werde meinen Geist in euch legen. Durch die Kraft des Geistes in euch sollt ihr fähig sein, in meinen Gesetzen zu wandeln und meine Verordnungen zu beachten. Ein neues Verhalten, Gehorsam. Ein neuer Zustand, Heiligung, gereinigt von Sünden. Ein neues Herz, Wiedergeburt. Eine neue Gesinnung oder ein neuer Geist, Bekehrung. Eine neue Kraft, der innewohnende Heilige Geist. Ein neues Verhalten, Gehorsam. All das wird in Zukunft auf Israel zutreffen. Das ist die Rettung des Volkes. Dann kommt Vers 28, den ich besonders liebe. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten. Unten in Vers 31 sagt er, dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet von euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. So sieht echte Buße aus, nicht wahr? Sie werden auf ihre Sünden und Übertretungen zurückblicken. Sie werden die Verkündigung des Evangeliums hören. Von wem werden sie es hören? Von 144.000 Juden. Von bekehrten Heiden aus jeder Sprache, jedem Stamm und jeder Nation. Das passiert zur Zeit der Trübsal. Und sogar von Engeln aus dem Himmel und von zwei Zeugen. Das Evangelium wird während der letzten Zeit des göttlichen Gerichts auf der Erde, vor der Wiederkunft Christi, überall sein. Sie werden das Evangelium hören, sie werden ihre Sünde erkennen, sie werden ihre Sünde bereuen, Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um einen einzigen Sohn trauert. Sie werden geheiligt, wiedergeboren, bekehrt, vom Geist erfüllt und zu gehorsamen Nachfolgern Christi gemacht werden. Das ist der springende Punkt in Vers 32. Ich tue das nicht um euretwillen, sondern um meinetwillen. Vers 33. Zu jener Zeit, wenn ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten. Das ist die Erlösung. Sie wird Israel hier versprochen. Wahre Bekehrung zur Ehre Gottes. Jetzt möchte ich, dass wir uns Jeremia 31 ansehen. Jeremia 31. Ich möchte nur ganz kurz etwas dazu sagen, weil unsere Zeit knapp wird. Jeremia 31, Vers 31 ist der Höhepunkt von Jeremias Prophezeiung. Siehe, es kommen Tage in der Zukunft, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Welcher Bund ist gemeint? Der Bund des Gesetzes, der mosaische Bund, der am Sinai geschlossen wurde. Und sie haben ihn gebrochen, noch bevor Mose ihn vorlesen konnte. Als er herunterkam und ihn in seinen Händen hielt, haben sie ihn schon übertreten. Sie konnten ihn nicht halten. Es ist ein Bund, den niemand einhalten kann. Ich werde euch also einen neuen Bund geben. Ich werde einen neuen Bund machen, anders als damals. Von welcher Art ist dieser neue? Vers 33. Diesen Bund werde ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen, am Ende der Geschichte, schließen. Hier liegt der Unterschied. Jenes Gesetz war äußerlich. Dieses ist anders. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Ich will es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dasselbe, was Hesekiel sagt. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Evangelisation wird es in Israel nicht mehr geben, weil sie alle den Herrn kennen werden. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das ist die Bekehrung der Nation. Die Bestandteile sind die gleichen. Vergebung, Wiedergeburt, Bekehrung, wahre Erkenntnis, Gehorsam, all das ist hier vorhanden. Sie werden glauben, dass sie erbärmliche Sünder sind. Sie werden glauben, dass der Herr Jesus der einzige Retter ist. Sie werden es gemeinsam als Nation glauben. Das allein ist schon ein Zeugnis für die Souveränität Gottes bei der Errettung. Der einzige Weg, wie ein einzelner Mensch gerettet wird, ist durch das souveräne Wirken Gottes. Die einzige Möglichkeit, wie Nationen gerettet werden können, ist ein souveräner Akt Gottes. Es gibt nur eine Nation, der die Rettung im selben Moment versprochen wird. Nicht alle Juden werden einzeln, gleichzeitig, aus freiem Willen zu demselben Schluss kommen. Gott rettet sie. Dieser neue Bund wurde auf wundervolle Weise mit Israel geschlossen. Aber Israel hat seinen Messias abgelehnt. Nach dem Tod und der Auferstehung Christi wurde der neue Bund geöffnet, um alle, wirklich alle anzunehmen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung, zuerst für die Juden, zeitlich gesehen, aber auch für die Heiden. Oder Römer 10, wo deutlich wird, dass die Errettung für Juden und Heiden offen steht. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der neue Bund ist also durch den Tod Jesu Christi wirksam geworden und über Israel hinaus auf die Gemeinde ausgedehnt worden. Als der neue Bund ihnen versprochen wurde, gab es noch keine Gemeinde. Aber jetzt, wo die Gemeinde da ist, werden wir auf die gleiche Weise gerettet, durch den gleichen neuen Bund. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 6, wir sind Diener des neuen Bundes. Und Paulus hat dies zu Heiden gesprochen, als er das in Korinth gesagt hatte. Nachdem die Fülle der Heiden durch den neuen Bund eingegangen ist, geschieht die Rettung Israels. In Vers 31 ist von Versöhnung die Rede. Dort heißt es, ich werde einen neuen Bund schließen. In Vers 33 ist von der Wiedergeburt die Rede. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gemeinschaft. Es geht um Erkenntnis. Sie werden wahre Erkenntnis haben. Sie werden den Herrn kennen. Er spricht über Vergebung. All das sind Bestandteile der Errettung. Gut, ihr versteht das Bild. Lasst uns jetzt zur Landung übergehen. Gehen wir zurück zu Jesaja 53. Wenn Israel in der Zukunft an diesen Punkt kommt, werden sie das Schuldbekenntnis ablegen, das hier in Jesaja 53 steht. Und dies werden ihre eigenen Worte sein. Schauen wir uns unseren Text an, die Verse 4 bis 6. Sie werden auf Christus zurückblicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden ihre Sichtweise überdenken. Sie haben nicht geglaubt. In Vers 1 heißt es, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wenige. Wer hat die Offenbarung des Arms des Herrn, der Macht Gottes im Herrn Jesus Christus wirklich verstanden? Sehr wenige. Wir waren von seiner Herkunft nicht beeindruckt. Er war wie ein Schössling. Er war wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Wir waren von seinem Leben nicht beeindruckt. Er hatte keine stattliche Gestalt oder Majestät. Nichts an ihm hat uns angezogen. Aber am allerwenigsten waren wir von seinem Tod beeindruckt. Verachtet, verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen, vertraut mit Leid. Er war in seinem Tod so verachtet, dass wir ihn nicht einmal ansehen wollten. Er wurde verachtet und wir hielten ihn für wertlos. Er war ein Niemand. Das haben sie gedacht. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt wissen wir, dass all dieser Kummer, all diese Sorgen unsere waren. Wahrlich, er hat unsere Schmerzen getragen und auch unsere Sorgen hat er getragen. Wir hatten ihn als bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt angesehen. Wir dachten, dass Gott ihn für seine Gotteslästerung bestraft hätte. Wir wissen aber, dass er um unserer Übertretung willen durchbohrt, um unserer Missetat willen zermalmt, um unseres Wohlergehens willen gezüchtigt und um unserer Heilung willen gegeißelt worden ist. Eine vollständige Umkehr ihrer Sichtweise in Bezug auf Christus. Sie geben ihren schrecklichen Irrtum an jenem zukünftigen Tag zu. Sie werden gestehen. Sie kennen die Geschichte von Jesus. Sie wissen, dass er durchbohrt wurde. Sie wissen, dass er zermalmt oder zerschmettert wurde. Sie wissen, dass er am Ende eines Scheinprozesses verurteilt wurde. Sie wissen, dass er gegeißelt wurde. Das ist Teil ihrer Geschichte. Jeder Jude weiß das. Aber eines Tages werden sie zugeben, dass es nicht wegen seiner, sondern wegen ihrer Lästerungen war. Sie werden sagen, wir sind uns unserer Verfehlungen bewusst. Wir verstehen unsere Verfehlungen, das sind die schlechten Nachrichten. Sie werden bekennen, dass Jesus von Gott für ihre Übertretungen, für ihre Verfehlungen bestraft wurde. Übertretungen bedeutet, dass man die Grenze überschreitet und gegen Gottes Gesetz verstößt. Verfehlungen, das ist ein anderes Wort. Im Grunde ist es ein Wort, das doppelt verbiegen bedeutet. Verdreht, wie eine Brezel. Doppelt verbiegen. Es sind Perversionen. Wir wissen jetzt, dass er wegen unserer Verstöße und unserer Perversionen gelitten hat. Das ist der negative Teil. Die gute Nachricht ist, dass er gelitten hat, um unser Wohlergehen zu erwirken. Das steht in der Mitte des Verses. Unser Wohlergehen. Die Strafe für unser Wohlergehen fiel auf ihn. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist die gute Nachricht. Er starb unter der Last der Strafe Gottes für unsere Übertretungen und Verfehlungen, unsere Vergehen und unsere Perversionen. Damit hat er für uns Wohlergehen und Heilung erworben. Wohlergehen heißt auf Hebräisch Shalom. Shalom, Friede, voller Segen. Und Heilung ist geistliche Ganzheit, geistliche Gesundheit. Der Tod des Arztes hat den Patienten gesund gemacht. Wir waren sündig und daher krank, trauernd, traurig, schuldig. Wir waren schuldig des Vergehens, schuldig der Perversionen, getrennt von Gott, ohne Frieden, ohne geistliche Gesundheit. Aber er hat unsere Sünden, unseren Kummer, unsere Sorgen und alles, was mit der Sünde einhergeht, auf sich genommen. Er hat sich freiwillig dem Gericht Gottes gestellt. Er hat unseren Frieden mit Gott und unsere wahre Glückseligkeit erkauft. Das bekennt das ganze Volk Israel, zumindest ein Drittel. Zwei Drittel der Widerspenstigen werden ausgerottet, sagt Zacharia. Ein Drittel des Volkes bekennt seine lange, lange Ablehnung gegenüber Christus, seine lange Gotteslästerung, und sie werden gerettet werden. Das ist die verblüffende Zukunft für das Volk Israel. Heute Morgen möchte ich noch etwas anderes tun. Ich möchte euch helfen, Vers 6 in einem anderen Licht zu sehen. In Vers 6 haben wir die tiefste Erkenntnis der Sünde. Sie sprechen über ihre Haltung, wenn sie sagen, wir haben ihn falsch eingeschätzt oder angesehen, erachtet oder von ihm gedacht. Mit anderen Worten, unser Denken war korrupt. Wir haben uns in dem geehrt, was wir über ihn dachten. Sie sprechen von ihrem Verhalten. Das sind die Übertretungen und Missetaten. Und sie sprechen von einem Mangel. Sünder erkennen das. Ihnen fehlt das Wohlergehen. Ihnen fehlt der Shalom. Ihnen fehlt der Friede mit Gott. Sie hatten keinen Bund des Friedens, wie Jesaja 54 ihn nennt. Es fehlt ihnen auch an Ganzheitlichkeit, an geistlicher Gesundheit. Sie waren krank. In Kapitel 1 heißt es, krank von Kopf bis Fuß, krank vor Sünde. Sie begreifen also das Problem, das korrupte Denken, das korrupte Verhalten und die Abwesenheit von allem, was gut ist. Das wissen sie. Aber es gibt noch etwas anderes, mit dem sich ein Sünder auseinandersetzen muss. Es geht nicht nur darum, wie wir denken, wie wir uns verhalten. Es geht nicht nur darum, was wir tun. Es geht nicht nur darum, was uns fehlt. Ein Schuldbekenntnis dringt bis zum Kern der Sache vor. Es geht darum, wer wir sind. Das Problem liegt in unserer Natur. Und hier kommt Vers 6 ins Spiel. Es liegt in unserer Natur. Dieser Abschnitt ist umfassender, als es die meisten ansehen würden. Dieser Teil aus dem Schuldbekenntnis befasst sich nicht mit den Auswirkungen der Sünde, sondern mit ihrer Wurzel. Hier ist das Problem. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Und er sagt, das liegt in unserer Natur. Schafe verhalten sich wie Schafe. Schafe verhalten sich nicht wie etwas anderes, sondern wie Schafe. Wir handelten im Einklang mit unserer Natur. Und in der Tat, hier findet sich eine Parallele zu Schafen. Schafe sind dumme, wehrlose, hilflose Streuner. Sie bilden keinen Schwarm wie Gänse und sie bleiben nicht in einer Herde wie Kühe. Sie bleiben nicht zusammen. Sie sind also ein guter Vergleich. Sie haben die Tendenz, sich von Sicherheit und Fürsorge zu entfernen. Nicht in der Gruppe, sondern alleine. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Sie folgen dem inneren Impuls, der sie von allem wegführt, was sicher und hilfreich ist. Unser Problem liegt tief in unserer Natur. Wir sind wie Schafe, wehrlose, dumme, hilflose Streuner. Erinnert euch an Matthäus 9, Vers 36, als Jesus das Volk ansah und sagte, sie sind wie Schafe, die, was? Die keinen Hirten haben. Sie gehen einfach ihren eigenen Weg, folgen ihrem eigenen sündigen Pfad, den ihre Natur vorgibt. Sie folgen ihrer Intuition, die ihre eigenen elenden Sündhaftigkeit entspringt. Genau das tun Sünder. Genau das tun Sünder. Wie viele Möglichkeiten haben Sünder heute? Wie viele hast du? Die Möglichkeiten sind unendlich. Du kannst deinen eigenen Weg gehen. Ohne Jesus Christus wirst du den Weg der Sünde einschlagen, den du dir selbst ausgesucht hast. Du wirst deinen eigenen Weg gehen. Wie Schafe es tun? Oh, es wird einige andere geben, die deinen Weg kreuzen. Irgendwann wirst du auf sie stoßen. Grundsätzlich ist es aber ein sehr individualistischer und sehr unabhängiger Weg. So funktionieren Schafe. Das ist Teil von einem wahren Schuldbekenntnis. Das ist echte Buße, die anerkennt, dass die Symptome der Sünde auf die Natur der Sünde hinweisen. Diese Buße nimmt all die Schuld und die gerechte Strafe auf sich und stirbt nicht nur für das, was wir getan haben, sondern auch für das, was wir sind. Jesus trägt die ganze Last unserer Sündhaftigkeit in dem Sinne, dass er die Strafe Gottes auf sich genommen hat. So heißt es am Ende des Verses, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Unsere bösen Taten, unsere bösen Gedanken, unsere bösen Vergehen und unsere böse Natur, für all das trägt der Knecht Jehovas die volle Last der Strafe. Das steht hier geschrieben, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Gott, der Herr selbst, hat das Opferlamm auserwählt, den Knecht, den Messias, das Opferlamm. Der Messiasknecht war freiwillig bereit, sich zum stellvertretenden Ersatz zu machen. Gott hat ihn dann beauftragt, die ganze Schuld auf sich zu nehmen, die uns zustand, und die volle Wucht des göttlichen Zorns auf sich zu nehmen. In diesen Versen wird auf 5 verschiedene Arten davon gesprochen, dass Jesus Christus sich stellvertretend bereitgestellt hat und an unserer Stelle gestorben ist. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Noch eine Anmerkung. Nicht die Sünde hat ihn getötet, sondern Gott hat ihn getötet. Es war nicht die Sünde. Er hatte keine Sünde. Er war sündlos, heilig, unschuldig, unbefleckt und von Sünde abgesondert. Nicht die Sünde hat Jesus getötet. Gott hat Jesus getötet, um für die Sünde zu bezahlen, die er nie begangen hat. Du und ich aber schon. Jesus ist nicht als moralischer Wegweiser gestorben, der die Macht der Liebe zeigt. Jesus starb nicht als beispielhaftes Opfer für eine edle Sache. Jesus ist nicht einfach nur als Christus Victor gestorben. Diese Theorie wurde in den 1930er Jahren aufgestellt und ist immer noch weit verbreitet. Die Idee war, dass Jesus gestorben ist, um einen Sieg über feindliche Mächte zu erringen und die Menschheit und den Kosmos von sozialer Ungerechtigkeit zu befreien. Jesus ist nicht gestorben, weil wir Opfer sind, die in ungerechten Verhältnissen gefangen sind und gerettet werden müssen. Es gibt nur einen Weg, den Tod Christi zu verstehen, und zwar nach dem Prinzip des Strafersatzes. Er war unser Stellvertreter, der die Strafe für unsere Sünden auf sich nahm, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun. Das Neue Testament bekräftigt das, nicht wahr? 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Petrus drückt es so aus. Er trug unsere Sünden an seinem eigenen Leib. Und Paulus sagt in Galater 3, er wurde zum Fluch für uns. Hier wird die Wahrheit aus Jesaja 53 durch das Neue Testament bekräftigt. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Aber er hat auch nicht über unsere Sünden hinweggesehen, sondern er hat seinen Sohn, den Knecht, den Messias, an unserer Stelle bestraft. Gnade regiert über Gerechtigkeit. Das wird das Bekenntnis sein, das Israel in Zukunft ablegen wird. Aber das ist das Bekenntnis, das jeder Sünder jetzt ablegen kann. Du kannst es heute ablegen. Erinnert euch an 2. Korinther 6, Vers 2. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wieder Worte aus Jesaja. Heute ist der Tag. Jetzt ist die Zeit des Heils. Paulus sagt in Römer 10, Vers 11 folgendes. Hier zitiert er erneut aus Jesaja. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist jetzt. Jetzt ist die angenehme Zeit. Das bedeutet, dass Gott dich jetzt annehmen wird. Das ist der Tag des Heils. Vater, wir haben uns erneut die reichen Schätze dieses unglaublichen Kapitels angeschaut. Obwohl wir nur einen einzigen Vers, nämlich Vers 6, kurz gestreift haben, werden wir von dieser gewaltigen Wahrheit erfasst, um die es in diesem großen Abschnitt der Schrift geht. Es geht nicht um eine Übung, bei der man etwas lernt. Hier geht es nicht um Informationen, sondern um Errettung. Ich bete für die Menschen hier, die das Evangelium jetzt voll und ganz verstehen, die das Opfer Christi verstehen, egal ob Jude oder Nicht-Jude. Ich bete, dass heute der Tag des Heils ist, dass diese angenehme Zeit zu ihrer Zeit wird, auch heute Morgen. Dass sie sich zu Christus bekehren, dass sie seinen Namen anrufen, um gerettet zu werden. Herr, rette die Sünder jetzt zur Ehre deines Namens, zur Ehre deines Namens. Vater, tue dein Werk in den Herzen. Wir beten auch jetzt im Namen Jesu. Amen. Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.